D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Snapchat durchgeforscht. So snappt Deutschland.
Propaganda reloaded. Wir starten die Anti-Fake-News-Taskforce.
Fake News durchgecheckt. So will Facebook das Problem in Deutschland angehen.
Breitbart durchgelesen. So funktioniert die populistische Webseite.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Stefan Winterbauer von media.de. Er fasste den Medienaufreger der Woche zusammen. Was war passiert? Das Bundesverfassungsgericht hat sein Urteil rund um das NPD-Verbotsverfahren verkündet, mit dem Ergebnis, dass die NPD nicht verboten wird. Das haben aber nicht alle Medien richtig mitbekommen. Das Erste, Phoenix, Spiegel Online, Zeit Online, der NTV, Chefkorrespondent, der MDR, die NZZ, Stern.de, sie alle verschickten falsche Eilmeldungen. Und dazu schrieb Stefan Winterbauer, Zitat, all die Sprüche von be first, but be first right, Qualitätsmanagement und aus Fehlern lernen, werden hier als Sonntagsreden entlarvt. Gleichzeitig bekommen die Kritiker der sogenannten Mainstream-Medien reichlich neues Futter und man kann in diesem Fall auch kaum widersprechen. Der 17. Januar 2017 ist ein blamabler Tag für Online-Medien. Ob daraus etwas gelernt werden wird, leider fraglich.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Tja, nicht nur die Kritiker der sogenannten Mainstream-Medien klatschten bei diesem kollektiven Versagen vieler Journalisten in die Hände. Ich war verwundert, wie viele im Netz ernsthaft behauptet haben, dass diese Menschen Fake News verbreitet haben. Und ebenso dann halt auch diese Medien. Der Begriff Fake News wird mittlerweile inflationär verwendet. Das ist gefährlich, denn Fake News im ursprünglichen Sinne sind richtig gefährlich. Sie sind Propaganda, die bewusste Desinformation mit dem Ziel der Destabilisation. Wenn jetzt auf einmal alles zu Fake News wird, selbst ein unabsichtlicher, handwerklicher Fehler, so unentschuldbar, aber dennoch unabsichtlich er auch sein mag, dann zerstört dies eine wichtige Debatte. Der Begriff Fake News ist zwar inzwischen unbrauchbar, trotzdem müssen wir drüber reden.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das snapchattende Medienmagazin. Und wir sind auch in dieser Woche, wie jede Woche für euch, auf der Suche. Auf der Suche nach nichts anderem als der Zukunft.
Ja, Herr Pähler, weißt du, was mir eingefallen ist?
Ja.
In der Medienbranche,
nein.
Das ist quasi Fake News, ja?
Ich mache eine Strichliste.
Ja, bitte. In der Medienbranche, da ist es ja tatsächlich so, dass wir uns ja ein bisschen was in die Tasche lügen, wenn wir sagen, wir sind immer auf der Suche nach der Zukunft, nach dem nächsten großen Ding, was ist die nächste große App, die alle nutzen, wo wir dann präsent sein müssen und so weiter. Wenn Medienmacher sagen, sie sind auf der Suche nach der Zukunft, weißt du, was das wirklich bedeutet? Das ist mir gestern aufgefallen, als ich einen Vortrag über WhatsApp gehalten habe und heute auch nochmal bei einer Veranstaltung zu Snapchat. Mit Zukunft meinen wir eigentlich, dass die Medienrealität der Menschen, wie sie kommunizieren und Medien konsumieren, schon heute wir als Medienmacher es aber nur in unserer Sturheit verpennt haben, dass sich die Mediennutzung verwandelt hat und wir eigentlich unsere Produkte nur noch nicht angepasst haben. Das ist Zukunftssuche, das ist ein Synonym dafür.
Du meinst quasi sozusagen hinterher versuchen, wie man wieder aufschließen kann.
Wir nennen es Zukunft, haben dabei aber eigentlich die Realität verpennt. So ist das doch. Das ist doch die Wahrheit über die Medienbranche.
Das heißt, eigentlich, wenn wir jetzt in den Medien darüber reden, über ein solches Thema wie beispielsweise Snapchat, dann ist es kein Zukunftsthema, sondern tatsächlich eigentlich eher sowas wie Vergangenheitsbewältigung?
Ja, oder also man holt sich selbst in die Realität zurück, ins Heute, hier und heute. Das sollten wir auch heute machen.
Ja, das machen wir, auch genau zu diesem Thema, zum Thema Snapchat, denn es gibt ja, glaube ich, sozusagen einen Snapchat-Realitätscheck für Medienschaffende in gewisser Weise auch.
Yeah.
In Düsseldorf ist das Ganze vorgestellt worden von der Hochschule dort in Düsseldorf. Mhm. Da gab es, ich glaube, das ist die erste deutsche Studie gewesen zum Thema Snapchat, wenn ich das richtig weiß.
Unglaublich viele mitgemacht.
Lohnt es sich, den Titel zu merken, oder weil es die erste ist, kann man einfach Snapchat-Studie googeln?
Ich würde einfach sagen, die Snapchat-Studie Deutschland. Die haben es sehr gerne genannt, so Snap Deutschland, ja. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das fand ich ganz cool.
Und ich glaube auch, die ist auf jeden Fall länger die Halbwertszeit dieser Studie vermutlich. Die kann man dann auch noch in irgendwelchen Büchern nachlesen und die verfällt nicht, ne? Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, was quasi das Team um Professor Claudia Gerz von der Hochschule Düsseldorf rausgefunden hat. Und darüber hast du ja mit ihr gesprochen und du hast sie gefragt, wie denn eigentlich der typische deutsche Snapchatter aussieht.
Der typische Snapchat-Nutzer in Deutschland dürfte weiblich sein, zwischen 14 und 19, liebt es Prominenten, besonders Internetstars, zu folgen auf Snapchat und folgt bislang wenig Marken.
Die Nutzung haben Sie sich angeschaut, welche Funktionen besonders genutzt wird, welche Funktionen weniger genutzt werden. Was sind denn sozusagen die beliebtesten Funktionen bei Snapchat?
Die beliebtesten Funktionen bei Snapchat sind Lenses, also diese Linsen, andere würden von Filter sprechen. Und die zweite sehr beliebte Funktion sind Stories, Snapchat Stories. Weniger genutzt wird der Discover-Bereich, wo es bislang ja auch nur US-amerikanische Medienmarken gibt. Mittelmäßig genutzt wird die Chat-Funktion.
Das fand ich ganz interessant. Das hat mich überrascht. Ich hätte erwartet, dass der Messenger-Bereich viel stärker genutzt wird. Gab es bei der Studie irgendwelche Erkenntnisse, die Sie selber auch überrascht haben? Weil man geht ja mit gewissen Erwartungen auch ran. Und wenn man sich das dann anschaut, denkt man so, oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Gab es da auch den Moment bei Ihnen?
Also was mich tatsächlich bei der Studie überrascht hat, bei den Ergebnissen, als wir die ausgewertet haben, war, wie unglaublich akzeptiert eigentlich die gesponsert Lenses sind. Also wie sehr, wie wirklich Werbeformen, die kreativ sind, a genutzt werden und b als nicht störend empfunden werden. Das hat mich sehr überrascht. Auch dass ich hätte gedacht, dass da ein höherer Anteil das sehr kritisch sieht. Dem ist überhaupt nicht so.
Was vermuten Sie denn, wenn man sich das mal anschaut, die meisten folgen keiner Marke, keinem journalistischen Produkt, über 80% liegt dieser Wert. Das ist ein sehr starker Wert. Hat das was damit zu tun, dass einfach noch nicht das Angebot da ist, dass das sehr zaghaft ist oder dass das einfach nicht Snapchat vielleicht das passende Medium für diese Angebote ist?
Ich glaube, das ist sicherlich ein Problem für Marken, mit einem eigenen Account überhaupt erst gefunden zu werden. Das ist aber ein generelles Problem der App gewisserweise. Wir haben das Problem der fehlenden quasi noch Suchfunktion. Zumindest ist es wesentlich schwieriger, gefunden zu werden mit dem Markenaccount. Das ist sicherlich ein Hauptproblem. Und das erklärt, warum, glaube ich, auch viele der Nutzer auch Marken nicht folgen.
Vielleicht können wir noch mal zusammen in die Stories ein bisschen eintauchen, wie denn die zum Beispiel genutzt werden. Also tauchen sie besonders lange ein? Ist das eher kurz? So wie wird damit umgegangen? Wird dabei der Ton gehört? Was sind Nervfaktoren? Was haben Sie da gelernt?
Also ein ganz wichtiges Learning aus der Snapchat-Befragung ist, die Story muss knackekurz sein. Am besten maximal eine Minute. Nach einer Minute ist die Hälfte der Befragten ist weg, bricht ab. Spätestens nach 2 Minuten muss die Story zu Ende sein. Also kurze, knackige Häppchen. Ein Großteil der User sieht die Stories mit Ton. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich wäre davon ausgegangen, dass viele, weil es ja nur mobil zu rezipieren ist, das ohne Ton wahrnehmen. Dem ist nicht so. Das heißt, für Snapper unbedingt nutzt Ton, macht es und macht nicht nur Fotos, sondern dann legt meinetwegen auch noch Musik drunter, nutzt diese Tonspur.
Für Influencer oder auch für Markentreiber, für Werber, aber auch für Medien ist ja Snapchat unglaublich faszinierend. Also es hat eine große Attraktivität. Das sieht man, glaube ich, auch am Interesse hier an der Tagung, auch an das Interesse an der Studie. Wenn Sie sich das anschauen, wie denn aber tatsächlich dann Snapchat genutzt wird, ist dieses Interesse angemessen oder vielleicht am Ende auch ein bisschen überhyped?
Ich glaube in der Tat, dass das Interesse an Snapchat angemessen ist. Natürlich ist auch ein großer Hype darum. Aber Snapchat ist es tatsächlich gelungen, im Unterschied beispielsweise zu Instagram, wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal gefunden zu haben. Sie teilen dort Authentisches, Alltägliches, Uninszeniertes, nicht gepostet, nicht besonders Inszeniertes. Und ich glaube nicht, dass der Hype so schnell rum ist. Ich glaube, dass sich das Ding etablieren wird.
Sagt Frau Professor Claudia Gerhardt von der Hochschule Düsseldorf, wo heute die erste Snapchat-Studie in Deutschland vorgestellt wurde. Herr Peller, ja. Was sagst du?
Also ich habe gelernt, auf jeden Fall, ich bin nicht der typische deutsche Snapchat-User.
Ich habe mich auch
ein Stück weit bequem zurückgelehnt. Dann bin ich jetzt für immer entschuldigt. Ich bin weder weiblich noch 14, noch folge ich vielen Stars. Aber ganz im Ernst, also ich finde es schon doch spannend, dass sie sagt, es lohnt sich doch damit, sich ernsthaft zu beschäftigen. Also es ist eben nicht dieses Ding, was mal eben kommt und wieder in Kürze vorbei sein wird. Also doch irgendwie doch noch ein Stück Zukunft vor sich.
Ja, das ist auch ganz interessant. Sie hat das mal so ein bisschen noch so ein bisschen mit anderen Netzwerken verglichen, mit Instagram, weil Instagram klaut ja gerade alle Features mit Instagram Stories. Und da hat sie das halt so gesagt, okay, das ist halt, Instagram steht für das Inszenierte, für Perfektion, für Schönes, für Hochwertiges, für Posing, für besondere Erlebnisse, für die Ewigkeit. Und bei Snapchat sind das eigentlich ganz gegensätzliche Begriffe, nämlich für Authentisches, für Echtes, für Lustiges, fürs Nicht-Perfekte, für Alltägliches, für Flüchtliches und Vergängliches. Aber was ich da eigentlich noch viel interessanter fand, ist, dass sie zum Beispiel noch das Beispiel YouTube rausgezogen hat. Und sie glaubt, dass es bei diesen visuellen Medien im Netz es so verschiedene Phasen gibt. Einmal so die erste Phase, bei der man so auf traditionelle Medienschemata zurückgreift, also zum Beispiel ein imitierender Rückgriff auf TV-Schemata.
Das wäre zum Beispiel so die Anfangsjahre auch von Facebook, von YouTube, meine ich.
Absolut, ja. Mhm. Ne? Also wenn man sich das anschaut, also dass es da zum Beispiel ja so richtige Studios auch gab, wo man was drehen kann, was man eigentlich gar nicht mal unbedingt groß braucht. Mhm. Und erst in der Phase 2, dann entstehen eigene Genres und auch eigene Stars. Und das sehen wir bei YouTube ja tatsächlich. Eigene Genres, also so Let's Play-Videos, Unboxing-Videos, Follow Me Around, Hauls und so weiter. Mhm. Da muss man ja schon sagen, das gibt es einfach auf YouTube. Und bei Snapchat ist das anders. Da ist man noch so in Phase 1. Dort wird Traditionelles, was es woanders gibt, imitiert. Aber was Eigenes ist noch nicht entstanden. Eigene Stars auch eher weniger, sondern die Stars, die dort groß sind, kommen auch, zumindest die richtig erfolgreich sind, kommen von anderen Plattformen. Und das fand ich interessant, um das mal so ein bisschen eingeordnet zu bekommen. Wo stehen wir hier eigentlich?
Aber wahrscheinlich hat sie sich auch nicht da zu einer Prognose gewagt, wann quasi die Phase 2 kommt, ne? Dann kann sie eine zweite Studie machen, das muss sie sich wahrscheinlich machen.
Ja, auf jeden Fall, das ist ganz interessant. Ich meine, die Studie sagt jetzt ja auch nicht, wie viele Snapchat-Nutzer es in Deutschland gibt, sondern die Studie sagt ja, wie die es nutzen, tatsächlich diese App nutzen. Und da waren halt schon echt interessante Learnings dabei. Also zum Beispiel, dass so viele dann doch den Ton anhaben, es aber total nervig finden, wenn man auf den Ton angewiesen ist. Es ist ja irgendwie so wie ein Widerspruch wirkt. Aber so ist es halt, ne? Und ich glaube, so mit diesen scheinbaren Widersprüchen muss man sich halt auch als Medienmacher mit ein bisschen auseinandersetzen.
Ich liebe Widersprüche. Können wir heute davon noch ein paar ausradieren in dieser Sendung?
Ich gehe fest davon aus, denn unser Schwerpunkt heute Abend sind ja die Fake News, eins der großen Medienthemen diese Woche. Und das schauen wir uns dann auch noch genauer an. Hierbei D-Radio Wissen, ihr hört was mit Medien?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das Fake News-freie Medienmagazin.
Da bin ich mir aber gar nicht so sicher, Daniel. Falsche Eilmeldungen, bewusste Stimmungsmache, glatte Lügen. Die Debatte um Fake News, die hat in dieser Woche doch, finde ich, einen neuen Höhepunkt erreicht und wir stellen euch Gegenmaßnahmen vor.
Oh ja, wir gründen deswegen nämlich die Anti-Fake News Task Force hier in Was mit Medien bei D-Radio Wissen. Mhm. Wir haben uns nämlich überlegt, es gibt ja wirklich auch also so viele Facetten bei dem Thema, dass wir uns jetzt jede Woche eine Facette rausnehmen und eine Fake News aufklären. Mhm. Also dass wir uns das mal so anschauen, wie tickt das eigentlich, wer steckt eigentlich dahinter, worauf sollte man achten, wie kann man das entzaubern, und wir haben schon ein bisschen gesammelt und es ist erschreckend, wie leicht es ist, hier so einen Plan zu füllen.
Eigentlich
und,
ganz cool für die Show.
Ja, aber für das Thema, oh meine Güte. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem, was man so als This Week in Fake News bezeichnen kann, also mit einem kleinen Wochenrückblick, weil diese Woche war das Thema ja omnipräsent.
Ja, das kann man sagen. Wir sitzen auch gewissermaßen mit unserer Fake News Taskforce in einem Boot mit Facebook. Die wollen ja jetzt auch in Deutschland wirklich ernsthaft gegen Fake News vorgehen. Am Wochenende haben sie quasi bekannt gegeben, wie sie das machen wollen. Und zwar wollen sie als Kooperationspartner haben sie Korrektiv, das Recherchebüro Korrektiv, gewonnen. Und die sollen jetzt demnächst für Facebook Fake News auf ihre Echtheit oder eben nicht überprüfen. Korrektiv-Chef David Schraven berichtet später auch noch in dieser Ausgabe in unserem Medienmagazin über diese Zusammenarbeit mit Facebook. Und auch ja über die polarisierenden Reaktionen, die das auch gegeben hat, nachdem das angekündigt war.
Ja, da muss ich auch sagen, da war ich auch echt total gespannt, was dabei so rumkommt. Ich habe noch, also ein paar Tage vorher hat ja noch Facebook ein Journalistenprogramm gestartet und da gab es dann noch ein Gespräch mit dem Facebook-Manager, da habe ich mich ein bisschen unterhalten und sie hatte dann auch gesagt, das fand ich ganz interessant, als ich so fragte, so ja, wie ist denn das jetzt mit Fake News und so, ihr habt ja was angekündigt, sowieso schon für die USA. Seid ihr da schon ein bisschen weitergekommen? Und sie sagte mir, ganz ehrlich, wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Das Thema, eine richtige Lösung, da liegt noch viel Arbeit vor uns. Und ich glaube wirklich, dass das jetzt keine Taktik ist, wo man sagt, so, da wollen wir uns nicht in die Karten blicken lassen, sondern dass sie es wirklich noch nicht wissen. Das würde mich zumindest nicht wundern und da bin ich mal gespannt. Aber das Thema Fake News war auch eigentlich omnipräsent, zum Beispiel auch auf der DLD-Konferenz, die Anfang der Woche stattgefunden hat, die große Internet-Technik-Wirtschafts-Medien- Zukunftskonferenz von Hubert Burda Media wieder veranstaltet in München und Springer-Chef Matthias Döpfner war da und er war so ein bisschen verwundert über den Hype, den es diese Diskussion derzeit hat und er sagte sowas wie, das Phänomen, das ist ja nicht neu.
Aber vielleicht ist ja gerade dieser Hype darum doch irgendwie neu. Ne? Einen Tag später ja nur, da haben alle nach Karlsruhe geschaut. Da machten manche Medien quasi mit einem falschen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum angeblichen NPD-Verbot quasi sich nicht so wirklich Ehre. Ne? Sie haben eine Eilmeldung rausgehauen, dass die NPD verboten sei. Ja, und das war natürlich nicht richtig. Und der Ruf aber nach Fake News, der war sofort wieder omnipräsent. Mhm. Wir hatten das ja in der ersten Meinung eingangs der Sendung auch schon. Und deswegen überhaupt auch spannend mal die Frage, inwieweit sich eigentlich der Begriff Fake News überhaupt eignet. Also immerhin, glaube ich, werden unter diesem Begriff ja total viele Probleme und Phänomene vermischt, die sich gar nicht so klar voneinander trennen lassen. Ne? Also okay, Lügen und Propaganda, das ist vielleicht noch was, wo man eher sagen kann, das kann man relativ einfach noch darunter ordnen. Aber wie ist das so mit so halben Wahrheiten oder nur irgendwie ja, etwas falsch dargestellten Zusammenhängen, wo man vielleicht bewusst oder unbewusst, das sind da auch nochmal Unterschiede, was weglässt oder dazu schreibt. Oder manchmal vielleicht auch einfach nur irgendwie zu schnell vielleicht, wie die Medien jetzt in der Berichterstattung aus Karlsruhe. Also ich finde, das sind schwierigen Begriffen. Und wenn man dann den Begriff auch noch nimmt, um andere zu brandmarken, die sagen, die nicht in mein eigenes Weltbild passen, so wie jetzt beispielsweise Donald Trump das gemacht hat mit dem CNN-Reporter. Ihr seid Fake News, hat er gesagt. Mhm. Ja, dann haben wir irgendwie schon eine Allround-Verwendung dieses Begriffs und man hat gar nicht mehr so richtig klar, was ist eigentlich Fake News. Vielleicht ist es gar kein guter Begriff.
Und da sind auch so zwei Blogbeiträge, glaube ich, aufgefallen, das, was du gerade so ein bisschen skizziert hast. Ja, hier Dennis Horn kennt ihr auch hier aus, was mit Medien hat, im Digitalistan-Blog sich genau damit ein bisschen auseinandergesetzt. Spannend fand ich aber auch, was Stefan Negemeyer auf Übermedien geschrieben hat. Der Medienjournalist, der hat gesagt, so Fake News und der blinde Fleck der Medien, hat gesagt, sie ist ein bisschen niedlich, die in Deutschland gerade grassierende Angst, dass Wahlen in Zukunft durch Fake News beeinflusst werden könnten. Das ist ja auch so ein bisschen so diese große Überschrift. Über diese Angst sprechen wir gleich noch. Mhm. Aber er hat halt gesagt, so, es ist eigentlich schon gang und gäbe, dass eigentlich in Medien auch Dinge behauptet wurden und auch wirklich dann schon fast kampagnenartig berichtet worden sind und dass daraufhin Parteien wirklich ihre Umfragewerte haben schwinden sehen. Ja? Also du wurde zum Beispiel erinnern, wie Bild auf einmal vor den Veggie Day der Grünen warnte, dass sie überhaupt Fleisch verbieten wollten in Kantinen oder sowas, überhaupt nicht stimmte und dass daraufhin auch die Grünen es nicht so einfach bei der Wahl hatten und verschiedene andere Beispiele, die er da genannt hat und immer mal wieder hat er da auch die Bild genannt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das eigentlich auch so, ja, ich weiß nicht, ob er es als Heuchlerei bezeichnen würde, aber er meinte so, das hat schon geschmeckte diese Debatte.
Irgendwie interessanterweise sind sich ja da Stefan Negemeyer und Matthias Döpfner sogar relativ ähnlich in ihrer Argumentation, ne? Aber gut, vertiefen wir das nicht. Was wir noch vertiefen wollen gleich, ist eine Analyse von BuzzFeed, auch zu dem Thema Fake News. Die Reporter haben nämlich ausgewertet und mal ganz genau hingeschaut, wie sich deutsche, aber auch englischsprachige populistische Webseiten ja bereits heute damit beschäftigen, sage ich mal, bewusst Lügen über Angela Merkel zu verbreiten, um mit Blick auf den Bundestagswahlkampf, der ja schon quasi jetzt anfängt, Stimmung zu machen. Und was bei dieser Nachzählerei und Analyse rausgekommen ist, das hört ihr gleich hier bei Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das lügenfreie Medienmagazin mit der Anti-Fake-News-Taskforce.
Herr Peller, du sollst doch nicht lügen. Wir wollen doch jetzt genau darüber sprechen, über Lügen in den Medien, genauer gesagt über Lügen über unsere Bundeskanzlerin. Das US-Nachrichtenportal BuzzFeed hat vor ein paar Tagen eine ausschlussreiche Analyse dazu veröffentlicht, die uns Sorgen macht. Denn im Netz machen zunehmend Falschmeldungen und sehr kritische, tendenziöse Berichte über Angela Merkel die Runde. Einige rechtspopulistische Seiten machen damit im Vorfeld der Bundestagswahl scheinbar gezielt Propaganda gegen sie. Für uns ein Grund, mal genauer hinzusehen, Herr Peller, du hast dich durchgewühlt durch diese Analyse von BuzzFeed. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, es war nicht schön, kann ich vorweg sagen. Aber konkret geht es darum, die BuzzFeed-Autoren Alberto Nardelli und Craig Silverman, die sind mal hingegangen und haben mit Hilfe verschiedener Analyse-Tools, vor allen Dingen mit BuzzSumo, nach bestimmten Begriffen, wie zum Beispiel Merkel oder aber auch sowas wie Berlin Attack gesucht und dann ausgewertet, welche Geschichten, Berichte und Meldungen zu diesen Themen in den sozialen Medien im vergangenen Jahr am erfolgreichsten waren. Dabei ging es dann um das Social Engagement, also darum, welche Geschichten und Posts jetzt die meisten Shares, Likes, Kommentare und andere Interaktionen bekommen haben. Und das haben sie in deutscher und auch in englischer Sprache gemacht und das auch miteinander verglichen. Und dabei haben sie dann rausgefunden, dass gerade die Beiträge und Überschriften über Angela Merkel sich am besten viral verbreitet haben, die besonders kritisch und politisch gefärbt sind, einseitig auch gegen Merkel berichten und es mit der Wahrheit zumindest nicht immer so ganz genau nehmen. Inhaltlich geht es im Grunde fast immer um Kritik an Merkels liberaler Flüchtlingspolitik, bis hin aber auch zu versuchen, sie als geisteskrank zu brandmarken. Ja, und Urheber dieser Inhalte, die sind in vielen, vielen Fällen Seiten, die ohnehin eigentlich dafür bekannt sind, regelmäßig zumindest zweifelhafte Inhalte oder auch rechtspopulistische Thesen und auch Verschwörungstheorien zu verbreiten.
Das ist auch so ein bisschen die Frage, ne? Warum macht man das? Also ist es, was die Intention dahinter, um ihr zu schaden oder einfach nur, um viele Shares zu bekommen? Aber lass uns das mal aufdröseln. BuzzFeed hat deutsche und englische Social-Media-Inhalte und die Verbreitung dazu analysiert. Fangen wir mal mit den Deutschen an. Wie sieht's da aus?
Also bei den deutschsprachigen Medien und Seiten, da muss man nach dieser Analyse unterscheiden. Da gibt es zum einen die Medien, die in ihrem Erscheinen, sag ich mal, als seriös journalistisch Angebote eigentlich daherkommen, die aber doch sehr einseitig und kritisch über Merkel berichten und die auch populistische rechte Ansichten da platzieren und vielleicht ein Stück weit hofieren und so mehr oder weniger auch direkt Stimmung beispielsweise gegen Flüchtlinge machen. Da ist vielleicht die Junge Freiheit ein Beispiel, das wird auch von BuzzFeed in der Analyse zitiert. Oder auch die Wirtschaftsnachrichten-Website Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Das sind so Beispiele, da sagt BuzzFeed, die sind zwar tendenziös und auch in ihrer Berichterstattung nicht wirklich ausgewogen, aber die verbreiten, jetzt sage ich das Wort doch mal, keine Fake News.
Aber die Beispiele gibt's auch.
Ja, die gibt's. Eine deutschsprachige Seite, die nicht so rein deutsch ist, aber die deutschsprachig ist und deren rechtspopulistische Inhalte in den sozialen Netzwerken sehr erfolgreich sind, ist zum Beispiel anonymousnews.ru. Und da findet man Rechtspopulismus, auch pro-russische Propaganda und Verschwörungstheorien, aber auch, das ist jetzt Zitat BuzzFeed, volksverhetzende, rassistische Kommentare gegen Zuwanderer und andere Gruppen. Und hier, da konnte man tatsächlich auch ganz bewusst gestreute Falschmeldungen lesen. Also mal nur zwei Beispiele. So Schlagzeilen wie Flüchtlinge nutzen freies WLAN, um nach Tierpornos zu suchen oder deutsche NATO-Offiziere sitzen im Gefängnis in Aleppo, weil sie mit dem IS kooperiert haben. Also zwei Beispiele, die sich klar als falsche Fakten, also als Fake News sozusagen herausgestellt haben. Ein anderes Beispiel ist die Seite noch.info und die Seite war einer der ersten, auch die im vergangenen März die falsche Nachricht verbreitet haben, dass Angela Merkel ein Selfie mit einem der Brüssel-Terroristen gemacht hat. Das ist ja eine Fake-Story, die sich dann doch sehr schnell verbreitet hat, auch in den englischsprachigen Raum. Und BuzzFeed hat mal ausgezählt, dass die echte Geschichte von Merkel und dem Flüchtlingshelfer, die ursprünglich von der Website der Deutschen Welle gekommen ist, nur halb so viele Shares, Kommentare und Likes hatte, als quasi die daraus gedrehte Geschichte auf den populistischen Seiten. Das ist schon ein bisschen bedenklich.
Und da auch eine schöne Geschichte heute auf Spiegel Online, wie schwer es ist, diese Fake News über diesen Flüchtling mit dem Merkel-Selfie überhaupt jetzt zum Beispiel aus Facebook wieder rauszubekommen. Das ist echt schwierig. Mhm. Aber wie sieht es im englischsprachigen Raum aus?
Da sieht es nicht wirklich besser aus. Auf der einen Seite gibt es da eine ganze Reihe rechtspopulistischer Seiten. Breitbart.com ist, glaube ich, die bekannteste, da sprechen wir auch noch drüber. Oder auch Yes, I'm Right oder YourNewsWire.com. Die sind, glaube ich, alle so mit dem Erfolg von Donald Trump sind die irgendwie auch groß geworden. Und was man da feststellen kann, nach BuzzFeed-Analyse, dass die jetzt zunehmend immer wieder auch mal über Deutschland berichten, dann eben häufig auch kritisch und auch kritisch über die deutsche Politik. Und ja, so ich sag mal, so mehr oder weniger subtil ihr Bild von der Wahrheit zeichnen. Und dazu jetzt ein jüngerer Trend von Ende 2016 nach dem Berlin-Attentat gibt es jetzt doch eine ganze Reihe auch von Pro-Trump-Troll-Accounts, die gerade so ein bisschen umschwenken und jetzt verstärkt zu Anti-Merkel-Profilen werden. Aber was man sagen muss, die viralen Spitzenreiter unter den englischsprachigen Seiten, die kommen nicht aus den USA, die sind tatsächlich eigentlich eher hier in Europa zu suchen. Das sind nämlich EU-kritische Boulevardzeitungen und deren Online-Ableger, vor allem der Daily Express und Daily Mail, die über ihre Social-Media-Kanäle schon mehrere Millionen Menschen erreichen. Und deswegen auch vielleicht nicht ganz verwunderlich, dass nach der BuzzFeed-Analyse 16 der 50 erfolgreichsten Facebook-Posts zum Thema Merkel von diesen britischen Boulevardzeitungen stammen.
Und die sind auch nicht ganz unproblematisch, wenn ich das jetzt hier so raushöre. Wieso?
Ja, auch da hat BuzzFeed immer wieder Falschmeldungen gefunden. Und wenn die dann ja doch, ich habe es gerade gesagt, von wirklich Millionen von Usern für wahr gehalten werden, ist das ein Problem. Aber, und das hat BuzzFeed auch rausgefunden, es müssen gar nicht immer klare Falschmeldungen sein oder Fake News sein, jetzt sage ich es auch nochmal, sondern oft reicht doch auch schon echt eine gezielt intendiert missverständliche Überschrift. Ein Beispiel vielleicht mal aus Daily Mail, da gab es die Meldung: Merkels worst nightmare, Germany calls for referendum as people want to be free of EU. Und wenn man das so liest, dass das Merkels schlimmster Albtraum wäre, dann mag das ja vielleicht passen, wenn man das so konjunktivisch betrachtet. Aber die Intention der Autorin ist natürlich eine andere. Es soll sich nicht lesen wie ein theoretisches Albtraum-Szenario, sondern eher wie die angebliche Realität. Und dabei gibt es eigentlich eine Realität nur wenigen in Deutschland, die eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft wirklich fordern. Und trotzdem, und das zeigt auch wieder diesen Mechanismus, hat dieser Facebook-Post fast 200.000 Shares und andere Interaktionen bekommen. Und gerade diese doch etwas unterschwelligen Nachrichten und Botschaften, die wabern so durchs Netz und erreichen häufig eine hohe Verbreitung. Und da ist eben auch nochmal die Besonderheit der englischen Sprache, die ja eben weltweit verstanden wird und deshalb im Grunde noch mehr erreichen kann als die Dinge, die in Deutschland passieren. Deswegen haben sogar auch, kann man glaube ich resümieren, Nachrichtenseiten, die aus dem Ausland in englischer Sprache über Deutschland berichten, für die weltweite Wahrnehmung eine ziemlich hohe Bedeutung, wenn nicht sogar höher als die deutschen Medien.
Spielen denn die großen, seriösen Medien so gar keine Rolle in den sozialen Netzen? Ich habe gerade einen interessanten Tweet nochmal gelesen von Felix Meurer. Es gibt Medien, die absichtlich Unwahrheiten über Angela Merkel verbreiten, nur um ihr zu schaden. Das kann ich kaum glauben. Hashtag was mit Medien. Ich meine, es ist schon verständlich, dass er das so schreibt, aber so diese Qualität mit der bewussten Falschinformierung, das hat ja schon was anderes, oder?
Das stimmt. Das zieht sich echt durch. Man beobachtet das immer wieder. Es ist schon ein bisschen erschreckend, aber du hast ja gerade auch gefragt, ob es nicht doch noch die anderen Beispiele gibt und die seriösen Medien. Und die gibt es auch. Also selbst unter den ja wirklich high gerankten Merkel-Themen des Jahres 2016 hat BuzzFeed ein paar Beiträge gefunden, beispielsweise von der New York Times oder vom Guardian, die auch Merkel für ihre Flüchtlingspolitik loben. Da ist aber doch auch ein Unterschied. Das hohe Engagement, das kommt hier fast ausschließlich quasi sozusagen über die ja native eigene Community, über die eigene Facebook-Seite. Und da sagt BuzzFeed, das ist ein echter Unterschied zu vielen Anti-Merkel-Posts oder Tweets, die sich von anderen Absendern so schnell verbreiten, weil sie quasi ja im Sekundentakt wortgleich geretweetet oder sonst wie weiterverbreitet werden. Also dann nimmt man beispielsweise mal einen Tweet von der Jungen Freiheit und der kommt enorm auf Verbreitungswerte, weil der quasi gefühlt so von jeder AfD-Ortsgruppe fünfmal geretweetet wird. Oder wenn das nicht sowieso schon längst irgendwelche Bots machen. Wer weiß es nicht. Ne?
Mal gucken, wie dann die Facebook-Fake-News-Kontrolle demnächst reinschlägt. In Deutschland soll Facebook zur Seite gestellt werden, das Korrektiv, das Recherchebüro. Und der Chef David Schraven, was er dazu sagt über diese Partnerschaft, das hört ihr gleich hier bei Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin mit der Anti-Fake News Taskforce.
Wir haben hier schon auch Anfang der Woche bei D-Radio Wissen über das Thema gesprochen, wollen es jetzt nochmal vertiefen und uns vor allen Dingen auch die interessanten Reaktionen anschauen. Das Recherchebüro, das Korrektiv, wird der erste Partner von Facebook, um gemeldete Nachrichten auf ihren Echtheitsgehalt zu überprüfen.
Die Reaktionen auf diese Ankündigung, die fielen durchaus unterschiedlich aus. Darüber reden wir jetzt mit David Schraven. Er ist Chef vom Korrektiv und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, David.
Ja, guten Abend. Hi.
Habt ihr denn eigentlich sofort zugesagt, als ihr das Angebot von Facebook auf dem Tisch hattet? Oder was ist euch da möglicherweise durch den Kopf gegangen, was euch eher noch ein bisschen hat zögern lassen?
Ich habe sofort zugesagt, in der ersten Sekunde. Der Grund war, weil wir halt vorher ziemlich lange darüber diskutiert haben. Und zwar habe ich halt seit Spätherbst, war ich in Gesprächen mit Facebook eben wegen Fake News, weil dieses Problem so offensichtlich ist. Und weil ich gesagt habe, hier mit diesem Problem in die großen Wahlkämpfe in NRW zu gehen und dann im Bund, alter Schwede, das kann halt eine Gesellschaft kippen. Und dann habe ich gesagt, so, man muss was machen, was kann man machen, Wir haben so ein paar Ideen gehabt und dann hat Facebook eben gesagt, hier, wir haben die Sache aus den USA, die wollen wir nach Deutschland bringen, seid ihr dabei? Da habe ich gesagt, klar, gucke ich mir an.
Was ich ganz interessant finde dabei auch, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass man Facebook nicht ganz durchschaut. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, wenn ihr mit Facebook über Fake News sprecht, wie denken die über Fake News? Nehmen die das Problem ernst oder was für Sorgen macht man sich oder wie weit ist man da überhaupt? Kannst du uns das so ein bisschen beschreiben?
Ist nicht ganz easy zu beschreiben. Also ich kann die Sachen beschreiben, die mir so auffallen. Das Erste, was mir auffällt, ist, das ist ein verdammt großer Laden. Also ich habe mit Konzernen schon gearbeitet. Also ich habe selber bei der WAZ gearbeitet, zu einer Zeit, als sie noch in ganz Europa waren. Das war schon groß, aber Facebook ist größer. Also man redet halt mit Leuten überall auf der Welt. Und alles sehr elektronisch mit Konferenzschaltungen und was nicht alle. Trotzdem sind die eher erheblich schnell, also viel, viel schneller, als ich mir das hätte jemals denken können. Und die wissen, dass die halt ein Problem haben. Und nach meinem Dafürhalten sind die dabei, dieses Problem auch anzugehen. Und das finde ich erstmal gut. Und was ich auch noch gut finde, die sind halt nicht so ängstlich wie viele andere, dass die erstmal sagen so, boah, wir müssen ein perfektes Ding haben und erst wenn wir einen perfekten Plan haben, dann gehen wir raus. Sondern die sagen hier, wir wissen, was das Ziel ist. Wir wollen halt diese Lügen, zersetzenden Lügen nach Möglichkeit eindämmen. Wie können wir das machen? Und dann fangen die an rumzuprobieren, eben jetzt mit uns in Deutschland. Und das finde ich gut, weil es dann wieder am Ende aussieht. Das muss man jetzt gucken, das weiß keiner. Ne?
Die Idee jetzt, also wie das Ganze funktionieren soll, ist ja im Grunde potenzielle Fake News, die sollen durch die User gemeldet werden und Partner wie ihr machen dann quasi einen Faktencheck. Und ja, in einem negativen Fall werden dann diese Fake News als unglaubwürdig gekennzeichnet. Nach welchen Regeln soll denn eigentlich dann jetzt entschieden werden, was Fake ist und was nicht?
Die genauen Regeln müssen noch richtig überlegt werden. Also die Methoden, da muss ich anders sagen, so hört sich das an, als hätten wir überhaupt keine Ahnung. Also natürlich wissen wir als Reporter, wie man Sachverhalten nachgeht, wie man auch Sachverhalte bestätigen kann. Das ist 30 Jahre Erfahrung. Ich bin leider schon so alt. So, das ist halt, aber wie jetzt der genaue Prozess ist, wie wir diese Nachrichten eben auf Fakten abklopfen, das ist noch nicht klar. Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie das läuft und dann finden wir das schon raus. Ach ja, und diese Kriterien, die wir haben, die da zugrunde liegen, die sind auch festgelegt, da kann man beim Pointernetz gucken, dem sind wir beigetreten, da steht das alles ziemlich detailliert drin.
Warum kann Facebook nicht selber bestimmen, was Fake News ist und was nicht? Also warum sind sie auf die Drittpartner angewiesen?
Weil das keine Journalisten sind. Du könntest ja auch einen Klempner fragen, ob der, weiß ich nicht, der Dach deckt. Kriegt er vielleicht hin, aber darauf wetten würde ich nicht.
Aber ein ganz großer Klempnerbetrieb könnte sich ja Journalisten einstellen.
Ja, wäre dann noch ein Klempnerbetrieb.
Mit mehreren Sparten. Naja, aber lass uns doch noch mal darüber sprechen. Ist das eigentlich ein lukrativer Auftrag für euch?
Jetzt erstmal ist es so, dass wir in der Testphase kein Geld wollen. Und dass wir damit sehr zufrieden sind, dass das erstmal kostenlos ist. Der Grund dafür ist eigentlich klar. Weißt du, du fängst an zu gucken, wie läuft das, wo sind die Probleme, wie sind die Prozesse. Dann ist nicht so, dass wir da jetzt seit morgen sitzen und jeden Tag 20 Fake News auf Wahrheitsgehalt abklopfen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie sind die Prozesse. Erstmal gucken, wie kommt sowas überhaupt rein, wie wird das weiter gemeldet, wie wird das weiter verarbeitet. Und dann nachher kann man sehen, okay, so und so viel Arbeitsaufwand ist das und dann muss man sehen, wie das bezahlt wird. Das kann nicht sein, dass unsere Mitglieder Facebook bezahlen. Das funktioniert nicht. Aber wenn du dann wieder fragst, wie können so Finanzierungsmodelle aussehen? Weißt du, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Methoden, die man sich überlegen kann.
Das Interessante ist aber auch, als die Ankündigung dann rauskam, dass Korrektiv der Partner in Deutschland ist, da gab es ja nicht nur Beifall. Ihr habt euch viele kritische Kommentare eingefangen. Was waren das für Kommentare und wo kam auch eigentlich sagen, wo kamen die eigentlich her?
Ja, also der lustigste Kommentar war von dem Tichy. Jetzt habe ich den Vornamen vergessen.
Roland Tichy.
Roland, ja. Und der Roland Tichy, der hat dann investigativ bei uns auf der Internetseite nachgeguckt und hat festgestellt, dass da mein Gehalt veröffentlicht ist und meinte dann, boah, der Typ verdient ja so und so viel Geld, 100.000 Euro, so, boah, was ist das denn? Und da musste ich echt nach dem ausgerechneten Roland Tichy. Also das war so einer. Und die anderen, die gekommen sind, das war auch krass, das waren halt jede Menge Trolle, vor allen Dingen von so bekannten Seiten, so wie Russia Today und anderen. Die haben sich nie mehr die Mühe gemacht, auf Deutsch zu schreiben. Die haben direkt auf Englisch beleidigt. Das fand ich auch sehr lustig. Vor allen Dingen, dass die halt gesagt haben, so direkt so, ah, wenn ihr gegen Fake News seid, dann seid ihr gegen russische Medien. Ja, eigentlich war gerade Breitbart unser Beispiel. Was willst du machen, so sind die Menschen.
Es ist interessant, also was glaubst du, dass denn wenn auch so häufig viele, sind das dann so auch Auftragskommentare oder glauben die Leute wirklich dann daran? Wie schätzt du das ein, wenn auf einmal so Propagandakommentare über einen hereinstürzen? Ich kann mir vorstellen, dass Medien, auch normale Medien, sich viel immer häufiger auf solche Phänomene einstellen müssen.
Ach, total. Also ich fand das erstmal nur irre. Bei Facebook kannst du dummerweise Kommentare nicht blockieren. Bei Twitter musst du halt weggucken. Ich habe Twitter einfach ausgemacht. Jetzt hatte ich das mal zwischendurch immer mal so eine halbe Stunde an, aber nicht mehr wie sonst, wo ich das regelmäßig gucke. Und irgendwann fängt sich das wieder. Aber ich bin mir ja nicht mehr sicher, ob das alles Menschen sind. Also da sind bestimmt ein paar Menschen bei. Ne? Aber ob das, also glaube ich nicht. Das ist auch so stramm recht teilweise, was da kommt. Ne? Da glaube ich nicht. Da sind ziemlich viele Roboter dabei, würde ich tippen.
Sagt David Schraven, er ist der Chef vom Korrektiv. Das Recherchebüro wird in den nächsten Monaten eine Zusammenarbeit ausprobieren, um dann auch die Fake News von den echten News dann zu trennen. Und wir hören dann mal nach, wie es klappt, David.
Alles klar, danke, kein Thema.
Was mit Medien?
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das D-Radio Wissen Medienmagazin hört ihr und in unserer Fake News Debatte haben wir auch schon das ein oder andere Mal heute über Breitbart News gesprochen. Die US-Seite steht häufig in der Kritik, doch sehr populistisch zu sein. Eine deutsche Variante steht in den Startlöchern. Deswegen hat der Medienjournalist Christian Meyer sich eine Woche lang die Veröffentlichung von Breitbart News in den USA angeschaut und viel über die Mechanismen gelernt. Und was genau, das erklärt er jetzt, denn er ist live bei uns. Guten Abend, Christian.
Ja, hallo.
Dein Artikel kann man ja auf welt.de nachlesen.
Genau.
Und wir wollen das jetzt nochmal so ein bisschen vertiefen. Wie tickt Breitbart News denn?
Ja, das ist interessant. Natürlich trifft erstmal pauschal zu, es ist eine populistische Website, das kann man auch schon so sagen. Aber wenn man sich das mal etwas intensiver anschaut, ist das nicht ganz so einfach. Also beispielsweise, mich hatte überrascht gleich am ersten Tag, als ich damit angefangen habe, dass auch Kritiker von Trump ausgiebig zitiert werden. Also Meryl Streep, Michael Moore, die kamen da alle vor. Die werden erstmal so mit ihrer Kritik an Trump ganz neutral, wenn man fast so will, zitiert. Und dann kommen die ganzen Kommentatoren und sagen, ganz schlimm, ganz falsch, finden wir schlecht. Diese Kritik hilft quasi, unterstützt noch die Wut vieler Leser. Dann gibt es eine wirklich intensive Medienkritik. Alles und Gründer Andrew Breitbart und Stephen Bannon, der das weitergeführt hat, haben sich da wirklich zum Ziel gesetzt, die etablierten Medien und das Establishment insgesamt anzugehen und da eine Art neue politische Ordnung aufzubauen. Die sind der erklärte Feind, die etablierten Medien. Gegen die New York Times wird so eine Art Feldzug geführt. Und auch wenn jemand zum Beispiel sich in Deutschland, wie die Ruhr-Nachrichten, gegen Breitbart äußert, dann bekommen die auch eine Breitseite ab. Also das sind nur zwei der verschiedenen Mechanismen, die es da gibt.
Du hast ja auch beobachtet, dass Breitbart durchaus sauber auch mit Fakten arbeitet. Wir reden ja jetzt heute auch intensiv über Fake News. In welchem Spannungsfeld bewegt sich Breitbart denn bei diesem Thema?
Ja, die haben es wirklich also geschafft, weiß ich nicht. Das ist vielleicht noch zu früh zu sagen, aber die gehören zu denen, die es hinbekommen haben, dass dieser Begriff Fake News im Grunde unbrauchbar geworden ist, weil er halt auch so unscharf ist. Die nutzen jeden Fehler aus, den klassische etablierte Medien machen, wenden das gegen sie, als beispielsweise das Dossier gegen Donald Trump rauskam, wurde gleich gesagt, Fake News. Das hat ja Donald Trump genauso gesagt. Also Breitbart ist sowas wie das verlängerte Sprachrohr von Trump. Und Das hat dazu geführt, wenn ein etabliertes Medium einen Fehler macht oder wenn die New York Times gegen Breitbart vorgeht, dann zählen die auf, ihr habt aber auch diesen, jenen, diesen Fehler gemacht, da arbeitet ihr nicht sauber, und das ist so eine Art Fake News Krieg, und am Ende weiß man gar nicht mehr, was es eigentlich war und was ist falsch und kann man mit diesem Begriff überhaupt was anfangen.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wenn jetzt Breitbart News tatsächlich wie angekündigt nach Deutschland kommen sollte, worauf müssen wir uns einstellen?
Ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, dass es halt ein weiteres Medium erstmal ist, würde ich ganz sagen. Ich fände es nicht gut, empört darauf zu reagieren. Also man muss schauen, was ist Meinungsmache, die zwar vielleicht störend ist für manche Menschen, aber das ist sozusagen legitim. Und was ist wirklich eine Verbreitung von Hass, Aufstachelung, irgendwie, wo Empörung geschürt werden soll. Da sollte man, finde ich, auch nicht sagen, wenn man sich da angesprochen fühlt, empört darauf reagieren, sondern sachlich mit Kritik und mit Fakten gegen solche Berichterstattung vorgehen. Ich glaube nicht unbedingt, dass man da jetzt nervös werden muss, aber man muss wachsam sein, natürlich.
Sagt Christian Meyer, er hat sich eine Woche Breitbart News angeschaut, das könnt ihr nachlesen nochmal auf welt.de oder seinen Medienblog findet ihr auf medien.welt.de. Dankeschön, Christian.
Ja, sehr gern.
Ja, Herr Pähler, das war unsere Anti-Fake News Taskforce für heute Abend und nächste Woche.
Wir müssen weitermachen.
Gibt es auf jeden Fall eine weitere Facette, aber haben wir natürlich auch andere Themen. Wir freuen uns schon auf die kommende Ausgabe nächste Woche und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.